Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der...
Fabian Hartzog. Servus, Justin.
Grüß dich, Fabian, hallo. So, heute steht wieder eine weitere Folge Let's Talk Genre an, wo wir in der letzten Folge über das Extrem-Metal-Genre Black Metal gesprochen haben, was sehr aufklärend war und uns viele neue, Einzelheiten und sehr interessante Aspekte des Black Metals und der Black Metal-Kultur gezeigt hat, da durch unseren Experten, den Victor Santura. Reden wir heute über ein weiteres Extrem-Metal-Nischen-Genre, nämlich den Death Metal. Und dazu haben wir eingeladen als Experten den Florian Morian Magnus Meyer. Grüß dich, Florian.
Hallo.
Servus. Hallo. Schön, dich hier in der Show zu haben. Für die Leute, die den Florian nicht kennen sollte, Florian spielt hauptsächlich oder spielt am, im Death Metal Bereich am meisten in der Band Alkaloid, wo ja auch viele von meinen, also eigentlich alle von meinen Bandkollegen aus Eternity sind auch irgendwie mit dabei sind. Hannes, Christian und Linus. Und ja, stimmt. Eigentlich ist nur der andere Gitarrist bei euch und du, die nicht bei Eternity sind. Aber auch jemand, der unter anderem auch in der Black Metal Band Dark Fortress spielt, wo ja auch unser vorheriger Gast der Gitarrist von ist. Genau. Magst du aber dann nochmal ganz kurz in kurzen Sätzen so ein bisschen dein musikalisches Schaffen zusammenfassen und wer du so eigentlich auf musikalischer Ebene bist, Florian?
Ja, das ist immer eine längere Geschichte, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Also ich war schon immer Metaler natürlich, hatte in meiner Jugend ein bisschen klassische Gitarreunterricht, war nicht besonders gut, aber fand es halt geil, das zu machen. Habe mich dann irgendwann aus meiner Teenie-Band verabschiedet, weil ich nach Rotterdam gezogen bin, um dort Flamenco-Gitarre zu studieren in der Klasse von Paco Peña. Habe dann nach einem Jahr klassische Komposition angefangen zu studieren dazu. Und das mit der klassischen Komposition, das wurde irgendwie so meine, ja, mein, das war mein Weg, weil sich bald rausgestellt hat, dass ich sehr viel besser drin bin, mir Musik für alle möglichen Leute auszudenken, als selber mir den großen Virtuosen raushängen zu lassen. somit ist das jetzt meine eigentlich Hauptbeschäftigung. Schon seit sehr vielen Jahren schreibe ich Konzertmusik, meist akustisch, für Orchester, Streichquartette, Kammermusik, auch hin und wieder mal Soundtrack zu irgendeinem Kunstfilm. Ich habe in Tanzprojekten zusammengearbeitet und hat alles Mögliche immer quasi mit offenen Armen angenommen, was einem als Komponist halt so über den Weg läuft. Und parallel dazu habe ich aber auch immer weiterhin Gitarre gespielt und auch den Metal bin ich nie losgeworden. So habe ich nach meinem Studienabschluss, das war 2001, wieder verstärkt angefangen, auch selber wieder Metal zu spielen. Das war, jahrelang war das nur irgendwie Weihnachten, wo dann jeder wieder quasi in meine Heimatstadt zurückgekommen ist von allen ausgeflogenen Kumpels. Da haben wir Weihnachten dann immer 3 Tage geprobt und dann irgendwie 3 Stunden alles gecovert, was so ging. Das war irgendwie so während dem Studium das, was mich irgendwie so ein bisschen auch am Instrument gehalten hat, sage ich jetzt mal. Und 2004, glaube ich, haben wir dann Non-Euclid gegründet. Das hat sich ergeben aus den Leuten, mit denen wir da Weihnachten immer die Cover gespielt haben. Da waren unter anderem auch Visantura und Seraph von Dark Fortress dabei. Die haben dann einen Sänger gesucht, anno 2007, und wurden irgendwie nicht fündig. Und dann habe ich... Also weil wir gut befreundet waren schon seit Jahren, habe ich also halb zur Gaudi gesagt, ja, ich kann es gern probieren, wenn ihr sonst niemand habt. Und so geschah es dann auch. Und auf einmal war ich dann mit 34 Jahren Black Metal Sänger, was als Gitarrist natürlich ja immer so eine Sache ist. Also ich mache das jetzt natürlich auch schon viele Jahre, 15 Jahre wären es jetzt dann. Aber ich fühle mich immer noch als Gitarrist eigentlich. Und professionell bin ich in erster Linie Komponist und dann irgendwie Gitarre und alles andere. Aber ich fühle mich nach wie vor so, dass es seltsam wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich komponiere nur noch, wie es viele meiner Kollegen machen, also weil jeder, der Komposition studiert hat, ja irgendwann mal ein Instrument auch gespielt. Aber viele von meinen Kollegen, die verlegen sich dann da komplett drauf. Aber ich könnte, glaube ich, nicht sinnvoll als Komponist arbeiten, wenn ich nicht selber auch ausführender Musiker wäre. Und das macht ja auch Spaß und aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Das heißt, ich bin immer noch in 1000 verschiedenen Bands und die prominentesten sind jetzt mal Alkaloid und Dark Fortress. Ich bin aber auch neulich eingestiegen bei einer griechischen Metalband namens Yos Iria, die einen Sänger gesucht haben und die mich unbedingt haben wollten. Da hoffen wir, dass wir dieses Jahr anfangen können, sehr viel live zu spielen. Ist natürlich auch wieder wie alles von der Pandemie abhängig und was da möglich ist, aber also so theoretisch kriege ich sehr viel zu tun.
Sehr schön, sehr schön. Genau. Du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, du bist dem Metal auch immer treu geblieben und wir werden ja heute, wie gesagt, expliziter über das Thema Death Metal reden. Deswegen natürlich, so wie auch bei der Black Metal-Folge, meine Frage erstmal meinen lieben Podcast-Kollegen Fabian. Fabian, wie war denn bis jetzt so dein Kontakt zu Death Metal?
Der Kontakt Black zu Metal Death war ja Metal so ist ähnlich wie zu Black Metal. Eher weniger bis gar nicht. Also ich könnte jetzt so auf Anhieb auch gar nicht sagen, ich meine, ich könnte jetzt bei Wikipedia gucken, aber jetzt so, welche Bands jetzt ganz speziell Death Metal machen, müsste ich lügen. Deswegen bin ich aber super neugierig, weil ich bin ja hoch interessiert und höre mir dann immer gerne auch die Sachen an. Ich habe Black Metal auch gemacht und entdecke da die eine oder andere geile Sache. Von daher bin ich echt sehr gespannt. Aber du bist da ja schon länger dran.
Ja, ich habe es in der Black Metal Folge ja auch gesagt, dass ich eigentlich im Extrem Metal, gerade vom Gesang her, eher auch noch nicht so lang drin bin, sondern tatsächlich halt auch erst seit 2015, als dann ein Schüler mir mal die Epitaph von Necrophagus in die Hand gedrückt hat und ich die Akroasis von Obscura für mich entdeckt hat, da war es dann durch und dann habe ich auch angefangen, alles andere in dem Bereich zu suchten. Genau, und mich da halt dann sehr, sehr reinzuhören, auch eben in den Oldschool Death Metal, weil da gibt's ja auch nochmal sehr große Unterschied vom, wo wir auch gleich drüber reden werden, vom Feeling und von der Atmosphäre her zwischen einem modernen Technical Death Metal und einem Oldschool, der Oldschool Walze, die einfach über einen drüber fährt. Wie war denn bei dir, Florian, dein Erstkontakt zu Death Metal?
Oh. Naja, ich bin ja schon ein etwas älteres Semester. Das heißt, ich war in den 80ern auch schon ein denkendes und fühlendes, aktives Mitglied der Metal-Szene. Und ich war früher immer der Bay Area Thrasher. Also wo es so richtig dann losging mit der Musik bei mir, das war dann wirklich Slayer erst und dann Metallica natürlich, Megadeth und so weiter. Und damals war es noch so, dass mir der ja damals gerade so aufkeimende erste Death Metal, den habe ich noch nicht so ganz überrissen damals und ich konnte auch noch nicht wirklich mich irgendwie mit den Vocals auch zurechtfinden und mit der Überkrassheit irgendwie. Und zwar nicht, weil ich irgendwelche Probleme mit krasser Musik hätte, weil ich stand auch auf Bathory und so weiter. Es war eher so, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass man eine gewisse Übung braucht, um Musik jenseits gewisser Geschwindigkeiten als solche wahrnehmen zu können. Was ich damit meine, ist, man hat ein gewisses Tempo, in dem man denken und zuhören kann, wo man quasi noch den Puls der Musik fühlt. Und wenn einem das zu schnell wird, dann wird es irgendwie Lärm. Und so mit 15, 16 habe ich irgendwie dann quasi, ich weiß nicht, das ist die erste Morbid Angel-Platte zum Beispiel, Da gibt es gleich bei Immortal Rites gibt es irgendwie so einen krassen Tempowechsel, langsames Intro und dann hakt es auf einmal los. Und dieser Wechsel, der hat uns so dermaßen überrascht damals, dass wir angefangen haben zu lachen irgendwie. Einfach, weil die Krassheit dieser Musik noch nicht in unser Gehirn gepasst hat. Gleichzeitig war ich aber immer, wie gesagt, auch irgendwie Fan von halt Thrash und so weiter. Und ich fand, also so von den ersten Death-Metal-Bands fand ich auch Death und Possessed immer sehr geil. Und es hat dann aber ziemlich lang gedauert, nämlich konkret bis zu den No Mercy Festivals 99 war das, glaube ich. Da haben Morbid Angel und Emperor zusammengespielt. Mhm. Und ich kannte irgendwie die zwei Hits halt von Morbid Angel, von den Videos, irgendwie Where the Slime Live und God of Emptiness, und die fand ich eigentlich ganz gut. Ging aber vor allem wegen Emperor hin, weil der Black Metal hat es mir schon angetan und Emperor war natürlich fantastisch. Aber dann kamen Morbid Angel und haben alles zerstört. Also das war Wahnsinn, dieser Gig. Das war, glaube ich, noch so ein bisschen die Nachwehen der Formulas Fatal to the Flesh Tour, was eins der auf alle Fälle besten Death-Metal-Alben ist, die es gibt. Und ich war einfach derartig weggeblasen von diesem Auftritt, dass mir mehreres klar wurde. A, wo waren Morbid Angel in meinem Leben die ganze Zeit? Weil das ist ja wohl nur noch das Geilste, was es gibt. Und ich brauche sofort eine Siebenseiter. Also dieses Konzert hat wirklich irgendwie einiges da ins Rollen gebracht. Und ich bin dann auch losgezogen zur Stadtbücherei, habe mir irgendwie 3 Morbid Angel Alben, die sie dort wundersamerweise stehen hatten, gleich gezogen und die dann echt jahrelang täglich rauf und runter gehört. Also das hat mich wirklich geprägt, weil einfach diese Schwere der Riffs und diese ganze irgendwie fast schon urzeitliche und gleichzeitig völlig abgespacete Wucht dieser Musik mich in Sphären befördert hat, wo der Thrash Metal einfach nicht hinterherkommt. Und mein Ohr hat sich auch schon entwickelt, also mein jetzt mein musikalisches Verständnis, weil ich war ja schon quasi zeitgenössischer Komponist. Da wird man ja vor allem mit sehr komplexer Musik irgendwie zugeballert. Und ich schreibe das Zeug natürlich auch selber. Das heißt, meine Resolution in meinem Ohr war dann auch krass genug, dass ich die Riffs endlich peile und so. Und die Rhythmik und dass mir quasi, dass ich reif war für die Krassheit dieser Musik. Und ab da das war dann wirklich eine sehr starke, ich will es nicht Renaissance nennen für Death Metal, weil also, da war ja vorher nicht so viel, aber das war wirklich so der Startschuss für meine Definition meiner selber, irgendwie vor allem als Death Metaler.
Cool. Das ist ein sehr schöner Ansatz und auch ein interessanter Punkt, den du gerade gesagt hast, auf den ich später vielleicht nochmal eingehen möchte, dass man auch erstmal sein Gehör ein bisschen trainieren muss, um eine gewisse Form von Extremität in der Musik auch zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gehörgewohnheiten bei den Kids, wie es sie heutzutage gibt, oder bei Leuten meiner Generation, ich bin ja Jahrgang 90, die mit durchaus eben in ihrer Jugendzeit mit Musik wie Slipknot und so in Kontakt waren, also wo extremere Musik auch nochmal deutlich massentauglicher war, oder ich sag mal wurde, oder mehr in der Masse gehört haben, dass diese Hörgewohnheiten auch wahrscheinlich sich vielleicht ein bisschen einfacher entwickelt haben als in den 80ern, wo das halt noch ganz neu war und wo man wirklich das zum allerersten Mal hört. Aber ich glaube, jeder Musiker hat auch mal diese Situation bestimmt irgendwo gehabt, dass man was gehört hat, wo man sich zuerst gedacht hat, was ist das denn? Und dann je mehr man das hörte und je mehr man das Verstand hat, auch eine gewisse Schönheit drin entdeckt zu haben. Ich glaube, das hatten wir alle irgendwas. Hatte ich auch bei Hoax Wars und bei der zweiten Wiener Schule, wo ich mittlerweile von beiden großer Fan von bin. Weil man halt auch erstmal eine Zeit braucht, um eine gewisse Schönheit in der sehr extremen Form von Musik auch zu verstehen. Ja.
Genau.
Du warst ja quasi dann ab Stunde null mit dabei und wir hatten bei der Black Metal Folge auch so ein bisschen drüber gesprochen, was eigentlich so die ersten Einflüsse vom Black Metal damals waren, wo wir doch viel gesagt haben, die Punkmusik oder auch die erste, ich sag mal, Doom-mäßige Musik, das bisschen langsamer aus dem Hardrock, aus dem Bluesrock kommende. Wo würdest du denn sagen, wo liegen denn die Ursprünge und die Wurzeln des Death Metals?
Also wenn man ganz weit zurückgeht, dann würde ich sagen, muss man die Wurzeln des Metal selber natürlich betrachten, weil für mich ist es so, dass wenn man versucht, Metal zu definieren, dann muss das Extreme da drin sein. Also sowohl musikalisch als auch in dem, was ausgedrückt wird. Mhm. Und da befördert es mich immer zurück zum Expressionismus von vor ungefähr 100 Jahren.
Gutes Stückchen zurück.
ja, und aber ich kann das belegen. Und zwar, also mein ästhetisch natürlich sowieso, weil Dichter wie Gottfried Benn waren irgendwie die Death Metaler des Fin de siècle quasi, wo es nur noch um Ausdruck innerer Abgründe ging und nicht mehr wie im Impressionismus, der vorher war, zum Beispiel halt um irgendwie ein Porträt der Schönheit der Außenwelt oder so. Es ging nur noch um das, was innen drin ist und das, was quasi am allerkrassesten ist, also die krassesten Abgründe, die waren willkommen. Also die haben auch diese Ästhetik des Expressionismus sehr stark mitdefiniert. Und man hört das zum Beispiel an der zweiten Wiener Schule auch, weil du sie gerade erwähnt hast. Arnold Schönberg war ja auch ein sehr fähiger Maler. Und wenn man sich seine Selbstporträts anschaut, das sind lauter Death Metal Cover. Also das ist halt dann, man sieht halt dann ein Ölgemälde mit einer Kopfform, wo nur ein schiefes Auge irgendwie drin ist und sonst nichts. Und mich hat das halt schon immer angesprochen. Und ich glaube, das teilen wir extreme Leute, die auf extreme Musik stehen, wie es Morbid Angel gesagt haben. Ich glaube, wir teilen das alle, dass uns eben dieses Morbide total anspricht und total gefällt. Woran das liegt, ist eine psychologische Analyse, die vielleicht man vielleicht an einem anderen Punkt irgendwie beleuchten muss.
Wird dann die nächste.
Aber ich will erst die musikalische Herleitung noch machen, weil ich nämlich eigentlich dem normalen Narrativ, dass sich der Metal halt irgendwie aus dem Blues und aus dem Rock'n'Roll und so entwickelt hat, der will ich was entgegensetzen. Und zwar, es gibt ein klassisches Stück von Gustav Holst, Mars, the Bringer of War, von 1912 ist das, glaube ich, oder so. Eben, ganz klar, aber das ist genau mein Punkt. Dieses Stück, was mehr als 100 Jahre alt ist, war die direkte Inspiration für den Song Black Sabbath von Black Sabbath, der ja allgemein als der Beginn des Metal und des harten, bösen, evilen Riffs genannt wird, zu Recht. Also dafür war das die direkte Inspiration. Das Intro von Am I Evil, ein Song, der ja sowohl die New Wave of British Heavy Metal als auch die sich daraus ergebende Welle des Speed und Thrash Metal maßgeblich mit beeinflusst hat, ist eine neue Interpretation des Riffs von Mars, the Bringer of War. Und auch das Intro von Hell Awaits von Slayer basiert auf diesem Gustav Holst Stück. Das heißt, das, was den Metal zum Metal macht, im Gegensatz zur Rockmusik oder zum Hard Rock oder zum Rock'n'Roll, das findet man eher in der Klassik aus dem Fin de siècle und aus der Ästhetik des Expressionismus der gleichen Zeit als bei Elvis. Und da würde ich sagen, das sind so die tiefen Wurzeln des Death Metal. Und dann innerhalb der Metal-Geschichte ist es natürlich man ist sich relativ einig, dass so die ersten Death Metal Bands, das waren wohl Death, Possessed und Morbid Angel. Possessed haben das erste Album veröffentlicht, was als Death Metal gilt, mit Seven Churches und die Scream Bloody Gore von Death, die ich nach wie vor liebe, die kam kurz danach. Aber Morbid Angel, obwohl deren erstes Album, ja, glaube ich, 89 erst rausgekommen ist, haben schon 1986 kräftig geblastbeatet und schon Songs wie Chapel of Ghouls live gespielt auch und so. Das heißt, die muss man mitnehmen, finde ich, wenn man irgendwie von ganz frühem Death Metal spricht. Natürlich war am Anfang die Verbindung zum extremeren und evileren Thrash, wie jetzt irgendwie Slayer oder Exodus oder so, die war irgendwie offensichtlich. Und ich glaube, ohne Slayer hätte sich auch der Death Metal wirklich nie entwickelt, weil er auch irgendwie die ganze Ästhetik und Thematik und so schon sehr stark zu hören waren. Und auch gerade musikalisch irgendwie die Tatsache, dass man halt auch mal Töne zwischen den Punkten auf dem Griffbrett hernimmt. Das war halt bei Slayer, aber auch bei Celtic Frost zum Beispiel, war das ein definierendes Element zu einer Zeit, wo irgendwie alle anderen gerade mal irgendwie A-Moll begriffen haben, so ungefähr. Und ich stehe nach wie vor unglaublich auf die Peace Cells von Megadeth. Und Dave Mustaine hat ja oft gesagt, dass er irgendwie mit Death Metal Gesang nichts anfangen kann. Das sei ihm gegönnt. Ja. So geht's ja vielen. Ich mag andere Sachen nicht. Also ich kann verstehen, wenn jemand das nicht mag. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir Songs anhöre wie Black Friday von der Peace Cells oder Bad Omen oder The Conjuring oder so, wie da gerifft wird, also nicht der Gesang, aber wie da gerifft wird, das ist für mich schon auch so eine Art Proto-Death Metal, weil eben dieses Extreme und dieses Evile da schon drin sind. Also ich würde sagen, das ist irgendwie, wo das alles herkam.
Mhm. Auch von der Geschwindigkeit. Also ich meine, ich kenne die Peace Cells derzeit ganz gut, weil ich mich momentan fast alle Stücke davon irgendwie lernen muss für unsere Megadeth Tribute Band.
Oh, geil.
Ich bald mit Peace Cells. Ja, ja, ich habe seit 2 Jahren eine Megadeth Tribute Band. Und da gibt es halt jetzt mehr Auftritte und wir wollen halt mal versuchen, die Peace Cells auch komplett zu spielen und so Geschichten.
Wer von euch spielt die Chris Poland Solos? Viel Spaß.
Die spiele ich.
Oh, wow, fett.
Chris Poland sehr, sehr ausgecheckt. Also ich großer Einfluss auch von mir. Also es ist sehr, sehr anderer Stilistik auf alle Fälle von wie er spielt. Finde ich sogar manchmal schwieriger als manche Freakman-Soli
ja,
von der
stimmt.
Ästhetik her, aber ja.
Also ich habe, wenn ich hier kurz reingrätschen darf, einfach nur, weil es mich so freut. Ich habe vor relativ kurzer Zeit endlich dann auch mal die Band gehört. Von Chris Poland und Gar Samuelson, bevor sie bei Megadeth eingestiegen sind, so dieses Fusion-Ding, was war das, The New Yorkers oder so? Ich bin vom Stuhl gefallen, wie geil das war. Also sag mal, das gibt's ja nicht. Und wie der Typ geschreddet hat, der ist für mich irgendwie dann sofort auf irgendwie so die Pole-Position gerutscht, was jetzt irgendwie 80er-Metal-Gitarristen angeht, obwohl er ja eigentlich ursprünglich gar kein Metal-Gitarrist war. Einfach, weil es mich umgehauen hat, wie geil dieser Typ ist. Und nach wie vor, also ich meine, der veröffentlicht ja immer noch irgendwie YouTube-Doodle-Videos. Ich finde den Typ immer noch wirklich atemberaubend. Und gefallen hat es mir schon immer, aber jetzt so mit diesem analytischen Ohr als jahrzehntelanger Profimusiker, muss ich sagen, ist das eigentlich nur noch geiler geworden. Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu.
Es ist nicht immer sehr einfach, das stimmt.
Ja,
das ist schon eine Herausforderung. Aber das ist auch nochmal ein Thema für sich, der Fall. Aber Fabian, wir müssen mal eine Megadeth-Folge auch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, yeah. Sollten unbedingt viel drüber zu erzählen. Ja. Genau, aber nochmal zurück wieder zum Death Metal. Wir haben ja ein bisschen über die Ursprünge erzählt. Ich sag mal, eine Band, mit der ich mich am meisten auseinandergesetzt habe, wie auch, glaube ich, sehr viele dann letzten Endes, die auch zur Popularität vom Death Metal sehr beigetragen haben, waren halt nämlich dann auch die Band namens Death, mit dem lieben Chuck Schuldiner. Du hast wahrscheinlich auch schon dann solche Bands auch früher alle mal live sehen können, oder? Ich meine, wenn man so ein bisschen mit
am Zahn der Zeit war. Also Death leider nicht. Also das tut mir sehr leid, weil also Chuck ist halt Gott und irgendwie so alle 10 Jahre hocke ich mich mal hin und höre irgendwie das ganze Death-Zeug wieder durch und mir fällt halt wirklich immer auf, dass einfach, ich meine, die Musik ist super, aber die Stimme von dem Typen, hey, also dessen Vocals, sogar beim grottigsten, schlechtesten Live-Video aus den 80ern, ist einfach, es ist egal, was er macht, es klingt immer fantastisch und ich glaube, ein neues Genre braucht auch solche Leute, die wirklich einfach mit Kopf und Schultern herausragen, irgendwie verglichen mit dem Rest. So ein Black Metal zum Beispiel, meiner Ansicht nach, war das natürlich Quarthen, der die Musik erfunden hat. Ist immer sehr lustig, dass irgendwie jeder spricht irgendwie vom True Norwegian Black Metal, aber die Musik wurde halt in Schweden erfunden. aber
oder in der Schweiz beim Tom.
Oder in der Schweiz beim, ja gut, da, also vielleicht ist da Platz für 2 auf diesem Thron. aber für mich, jetzt irgendwie als Musiker, war die andere Figur im Black Metal, die das Ganze einfach wirklich dem Ganzen einen Quantensprung mitgegeben hat, das war der Isan von Emperor. Und das ist noch immer, weil der einfach mit Abstand der beste Musiker ist, der je im Black Metal aktiv war. Und ich finde, dass Chuck halt schon auch irgendwie so eine Rolle hatte. Also wenn der jetzt nicht ganz so geil gewesen wäre und nicht mit so einer Konsequenz sich auch irgendwie immer weiterentwickelt hätte, weil es gibt irgendwie, glaube ich, kein wirklich schlechtes Death-Album auch oder so, dann hätte es die Musik, denke ich, schwerer gehabt. Und mit diesen Galionsfiguren, die den Karren dann quasi ziehen und die auch sozusagen den automatisch entstehenden Sturm aus Widerstand gegen sowas Extremes ertragen können, weil sie einfach saugeil sind. Also weißt schon, dass halt die Musik nicht abgetan werden kann als irgendein Bullshit von Leuten, die nicht spielen können, so ähnlich, also so wie es ja irgendwie dem Tom Warrior anfänglich anscheinend ging, dass er halt irgendwie erst einmal ausgelacht wurde und jetzt ist er irgendwie Gott. Mhm. Das war im Death Metal halt nicht so und ich glaube, das ist auch deswegen, weil egal wie sehr man die Musik hasst, jeder trotzdem zugeben musste, dass die Leute was drauf haben.
Ja.
Und das hilft halt auch immer. Und die Konstanz in der Qualität hilft sicher auch. Ich wollte noch eine andere Sache kurz erwähnen, wenn wir vom Death Metal sprechen. Was den Death Metal unterscheidet von so ungefähr allen anderen Metal-Genres, zumindest aus der Zeit damals, das ist, dass es im Death Metal keinen Zwang zum Chorus gibt. Und also quasi die...
Gut, interessante Theorie, keine Zwang zum Chorus, ja.
Es, also wenn du dir früher Obituary anhörst, irgendwie einen Track wie Dying zum Beispiel, das ist so ein geiler, abstrakter Batzen, der halt, also der steht da und ist ein Kunstwerk mit Hand und Fuß, aber widersetzt sich halt so den gängigen Popsong-Strukturen und dem Zwang, irgendwie einen Mitsing-Part haben zu müssen oder halt quasi so dieses sich anbiedern beim Publikum, das ist was, das eigentlich komplett konträr ist im Death Metal. Also genau wie im Expressionismus geht es halt um den so krass, also um den krassesten möglichen Ausdruck deiner inneren Abgründe und dass du in allem so weit gehst, wie es nur irgendwie geht. Deswegen spricht mich als zeitgenössischer Komponist der Death Metal auch so sehr an, weil man einfach eine viel größere Freiheit hat, wie man sich ausdrückt, weil eben nicht von einem erwartet wird, dass da jetzt irgendwas in die Charts kommt oder dass auch der besoffenste Bauer den Chorus auch noch mit grölen kann.
Wohl kaum.
Ja, und ich finde das aber musikalisch wirklich ein absolut essentielles Alleinstellungsmerkmal von Death Metal, weil mich schockiert, ehrlich gesagt, wie konservativ der Metal an sich geworden ist. Ja, weil in den 80ern ist halt so alle 2-3 Jahre was Neues entstanden und es war am Anfang auch noch so, es gab halt noch nicht so viele Konzerte auch, das heißt, als Metal ist man halt auf alle Metal-Konzerte gegangen, egal ob jetzt einem die Band taugt oder nicht, es war halt noch eine Szene und dann ist das Ganze natürlich so explodiert, dass die Szene zerbröckelt ist und sich in diese verschiedenen Genres irgendwie unterteilt hat. So ist man dann halt auch auf Konzerte gegangen, die ja von Sachen, die einem einfach irgendwie nicht so richtig getaugt haben und so. Und das, also so dieses Denken in, ja, wir machen jetzt nur noch dies und machen jetzt nur noch das oder so. Ich habe das Gefühl, dass das erst später gekommen ist. Und was ich mit konservativ meine, ist, dass ich das Gefühl hatte, als ich so kurz nach der Jahrtausendwende habe ich ja wieder aktiver angefangen, Metal zu machen und dann auch eigene Alben gemacht und versucht, die an den Mann zu bringen und so weiter. Und ich war wirklich schockiert, wie wenig Innovation irgendwie wertgeschätzt wird im Metal. Also dass man kann an einem zynischen Tag das Gefühl kriegen, wenn es nicht exakt klingt wie irgendwas aus den 80ern, dann darf es das nicht geben. Und wehe, du singst über einen Blastbeat, also da wird man ja ans Kreuz geschlagen. Und dieses Umschnackeln der Mentalität von irgendwie alles ist vorwärts gerichtet und Innovation zu alles ist rückwärts gerichtet und das ganze Genre versucht sich vor allem irgendwie selber in ein Museum zu verwandeln, wo halt immer nur der gleiche Scheiß produziert wird. Das ist was, was mir irgendwie jetzt aus meiner etwas seltsamen Perspektive vielleicht auf das Ganze doch irgendwie zu schaffen macht, weil ich mir denke, was ist denn da passiert? Also wann gab es denn das? Also seit wann muss man sich im Metal irgendwie dafür rechtfertigen, wenn man was macht, was anders ist als die anderen und so weiter? Und das ist was, was auch dem Death Metal, glaube ich, ein bisschen zugesetzt hat, dass es halt auch da vor allem irgendwie um Retro, Oldschool, Oldschool geht und so weiter. Und das ist ja auch alles schön gut, das darf es ja auch alles geben, aber es darf nicht dieser Geist der Freiheit verloren gehen, dass man, egal was es ist, so krass ausdrücken darf, wie man will. Und meine, krasse Bands gibt es zuhauf, aber im Mainstream, im extremen Metal Mainstream merke ich halt schon, dass es irgendwie einem nicht mehr automatisch in Dank abgenommen wird, wenn man was macht, was anders ist, als die anderen machen. Und das finde ich sehr schade. Also das macht mir zu schaffen als Macher. Mhm,
klar.
Dann quasi so Chart-Death-Metal dann.
Ja, ja.
Ja, oder halt...
Es ist ein großes Problem der Nostalgie, glaube ich. So schön die Nostalgie auch ist, ich glaube, das tut halt auch einen auch irgendwann wieder eingrenzen, weil man dann halt eben dieses Gefühl von früher vielleicht haben möchte und
Ja.
deswegen Neues nicht zulässt, was ja eigentlich eher das Gefühl von früher vielleicht vermittelt, dieses, ey, es ist was Neues, ich
Ja.
bin gehypt davon, weil es was Cooles und was Neues gibt. Und die Leute, die halt, glaube ich, diesen krassen Nostalgiewunsch haben, sind auch die Leute, die halt heutzutage an gewissen Hebeln setzen, an gewissen
Ja.
Institutionen und dann halt eben auch entscheiden, ja, okay, wenn halt Death Metal gemacht wird, dann bitte so wie früher, damit es mir so gefällt wie früher. Das ist, glaube ich kann mir vorstellen, dass sich das vielleicht auch dass das ein ganz normaler Wandel und Prozess ist, der sich vielleicht aber auch nochmal verändert, weil zum Beispiel jetzt Leute aus meiner Generation, wie er dann den Death Metal aktuell auch wieder anders wahrnehmen und anders mitbekommen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Freiheit, weil wir nämlich nicht da erstmal als Jugendliche nicht ganz mitbekommen, wie das so im Business ja ist, dass eigentlich diese Freiheit nicht da ist. Aber auch dann es dort Bands gibt, wie jetzt zum Beispiel moderne Metal-Bands, die mir jetzt einfallen, die vielleicht ein bisschen was Neues machen würden, sind, wären zum Beispiel so Bands wie Periphery oder sowas, die halt auch nochmal in eine komplett andere Richtung auch sich wagen. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz normaler Wandel, dass sobald Nostalgie am Hebel sitzt, halt auch erstmal Nostalgie gemacht wird. Was ja der ganze 80er-Jahre-Boom momentan ja auch erklärt, den wir ja
Ja,
gerade geöffnet haben.
total. Also wer dabei war, sieht das vielleicht anders.
Ja, wie gesagt, für mich, ich bin da ganz happy mit, weil ich, wie gesagt, Jahrgang 90 und ich fand die 80er immer ganz interessant. Und ich sehe das auch durchaus auch als gute Sache. Jetzt zum Beispiel mit Eternity's End ist das ja auch unser Ziel, zum Beispiel eben so 80er-Musik auch wieder ein bisschen neu zu machen, wo vielleicht was fehlt. Aber ja, es tut natürlich auch eine Innovation erstmal auch manchmal im Wege stehen, weil man sich halt dann schon an gewissen Richtlinien hält vielleicht.
Ja.
Worauf ich vielleicht ein bisschen gleich noch kommen möchte, ist, also im Zuge von Entwicklung des Death Metals dann hinein in die 90er und vor allem die 2000er ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, dass Death Metal sich löst von, oder erstmal losgelöst war von den standardmäßigen Songstrukturen und dass man eben keine Chorusse hat, wo jeder besoffen auch mitgrölen kann. Ich glaube, das hat sich in den 90ern, 2000ern ein bisschen verändert mit den weiteren Death Metal Subkulturen, die es dann halt auch wiederum gab. Lass uns mal da so ein bisschen reingehen, wie sich dann der Death Metal entwickelt hat. Und das Erste, was mir dann so ein bisschen einfällt, die erste, glaube ich, Abspaltung, da kannst du vielleicht gleich was dazu sagen, wie es im Death Metal gab, es war dann der Melodeath und vor allem halt der schwedische und der norwegische Melodeath. Wie war das denn damals in den 90ern? Hast du das denn damals so mitempfunden, als dann solche Songs waren?
Also es war ja für mich natürlich auch Studienzeit und ich hatte meinen Kopf vor allem in irgendwie Flamenco und Schostakowitsch stecken und Ligeti und so weiter, aber ich habe es natürlich irgendwie mitbekommen und also ich muss da schon differenzieren und ich will jetzt auch sagen, also ich will echt keine Band und keinen Stil irgendwie abwerten, weil es ja vor allem auch Geschmackssache ist. Also da verbietet sich jeglicher Snobismus, auch wenn die Neigung dazu groß ist. Aber also was ich halt in den 90ern noch weiß, was ich jetzt vom Death Metal her mitbekommen habe, das waren Sachen wie Roots von Sepultura, was ja irgendwie so durchaus viele Elemente dieses eher simplen, sage ich jetzt mal, urzeitlichen Death Metal Feelings hat, irgendwie die sautiefen Gitarren und der Gesang und so weiter auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell als Death Metal gilt, aber es war irgendwie so ein Beispiel für einen Song, wie es halt irgendwie damals lief. Und es gab natürlich so Mitte der 90er auch die große Metal-Krise sage ich jetzt mal, in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Metal irgendwie aus der Mode war. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem irgendwie sau viel geiler Metal produziert wurde, aber er hatte es halt einfach total schwer. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch so der New Metal und der Melodeath und diese Dinge, dass die vielleicht auch davon profitiert haben, weil sie eben nicht ganz so unzugänglich waren, wie es jetzt irgendwie Obituary oder Cannibal Corpse waren. Aber persönlich muss ich sagen, also sowas wie Children of Bodom oder In Flames oder sowas, also das als Death Metal zu bezeichnen, das fand ich immer absurd eigentlich. Und zwar, weil mir eben dieses düstere, finstere und diese gnadenlose Ästhetik dabei abgegangen sind. Also für mich klingt sowas immer wie irgendwie Iron Maiden, ein bisschen schneller mit einem irgendwie Keifegesang. Und da mögen mich die Leute jetzt dafür kreuzigen, aber für mich gehört das einfach nicht zu dem Death Metal, wie ich ihn definiere und wie ich ihn irgendwie mir gerne anhöre. Es ist irgendwie ein bisschen was anderes. Und das dürfen die Leute auch gerne genießen. Aber ich finde, dass jetzt irgendwie Children of Bodom weiter weg ist von Cannibal Corpse als, was weiß ich, als Judas Priest oder so. Und man merkt gerade an dieser Diskussion merkt man auch natürlich den Wandel der Zeiten, dass sich Metal irgendwie in Subgenres aufgespalten hat, die jetzt nicht unbedingt miteinander kompatibel sind. Also diese ewige Diskussion, ob Behemoth jetzt irgendwie Black Metal oder Death Metal sind oder so. Aus meiner Perspektive habe ich diese Diskussion noch nie verstanden. Ich habe gedacht, who the fuck cares? Und also ich finde es entweder geil oder nicht. Und die Frage, wie man das jetzt irgendwie bezeichnet, das ist irgendwie für die Journalisten oder irgendwie für einen Stammtisch, wo man sich die Köpfe heiß diskutieren kann. Aber es ist eigentlich eine komplett irrelevante Frage, weil ich bin ja selber auch jemand, also mir gefällt es am besten, wenn es irgendwie maximal durchgemischt wird alles, weil so eben auch neue Sachen entstehen können. Also das ist halt immer so, wenn das eine ausgereizt ist, dann muss man sich irgendwie mit dem anderen verbinden, damit wieder was Neues entstehen kann. Und somit finde ich es immer geil. Es gibt ja auch Sachen, die kein Death Metal sind, aber wo der Death Metal irgendwie stark anwesend ist, trotzdem auf irgendeine Art und Weise, also egal, ob es jetzt ein Film ist oder ein Buch oder so. Also mir geht's immer irgendwie halt eben um diese Ästhetik und dieses Düstere. Und das war halt in den 90ern dann wieder irgendwie in den Underground, verdammt, irgendwie so, habe ich das Gefühl. Also die Leute, denen es gefiel, die konnten das durchaus finden, aber es war halt einfach eher Flaute im Vergleich zur Explosion, gerade vom Florida Death Metal und dem Schweden Death Metal und so weiter ein paar Jahre vorher. Was ich sehr geil fand, waren Entombed natürlich, also die ja irgendwie am Anfang noch so geiler, oldschooliger Death Metal waren, der mir auch sehr gefallen hat, der finde ich auch sehr viel weniger harmlos ist, als es jetzt irgendwie Children of Bodom und so sind. Und die haben es irgendwie geschafft, so dieses dreckige, verfaulte Element aus dem ursprünglichen Death Metal mitzunehmen in diesem Black and Roll und so, also die Wreckage EP und so weiter. Also die haben da wieder ihr eigenes Ding gemacht, haben aber sich quasi nicht die evilen Eier abgeschnitten damit. Wurde halt nur alles etwas simpler. Also das finde ich ist ein gutes Beispiel, wie man sowas erfolgreich irgendwie entwickeln kann, wenn es auch in eine ganz andere Richtung geht. Und eine andere Band, die ich in den 90ern super geil fand, waren Samael. Die natürlich auch wieder was ganz Eigenes machen, die auch also einen guten Sound haben. Sowieso Drumcomputer ist was ganz anderes und so. Und die haben aber auch eine eigene Welt und so. Also das fand ich dann schon auch sehr geil. Und das wird wohl irgendwie auch zum Death Metal mit dazu gezählt. Ja. Soweit ich weiß, ja.
Was mich vielleicht interessieren würde, für jemanden, der in dem Genre nicht so drin ist, was ist denn so die klassische Death-Metal-Bandbesetzung? Oder gibt es die nicht, dass man sagen kann?
Ja, klar, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Vocals, genau wie Thrash. Mhm. Genau dasselbe.
Ja. Bloß keine Keyboards.
Nee, also ich meine, wenn du Evil genug Keyboard spielst, warum nicht? Also du kannst auch irgendwie mit dem, keine Ahnung, mit der Flaschenorgel oder mit der Blockflöte kommen. Wenn das Evil ist, dann ist es Death Metal. Aber es ist halt bedeutend schwieriger als mit einer runtergestimmten Triple Rectifier-Gitarre und bösen Tönen.
Jetzt aber diese ganze Subkulturgeschichte, die aus dem Death Metal kam, ist auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt. Ich meine, da leiden ja viele Musikgenres an und für sich auch runter. Ich habe es damals, als ich 4 Jahre lang Jazz studiert habe, halt eben im Jazz gemerkt, wo sich dann die Köpfe eingeschlagen worden sind. Ist es jetzt Hardbop? Ist es jetzt Bebop? Ja. Ist es überhaupt Jazz?
Ja, ja.
So Geschichten, wo ich mir auch denke, ist doch scheißegal. Das ist gute Musik. So ein bisschen.
Ja. Stimmt, ja.
Ich glaube, das ist so ein ganz normaler Wandel, wo man dann überhaupt irgendwann sich anfängt zu fragen, natürlich, okay, ist das jetzt zum Beispiel im Jazzfall, ist das überhaupt noch Jazz? Und dann halt natürlich die große Frage, was ist denn dann überhaupt
Jazz? Das ist so dieses Menschliche, das muss unbedingt in eine Schublade passen.
Ja, Menschen mögen das, das ist mir jetzt auch aufgefallen, wo ich mich mehr auch mit so Dingen wie Marketing und Social Media und so auseinandergesetzt habe. Menschen lieben Schubladen und lieben das sofort zu wissen, worum es geht. Und es ist halt auch als Band immer einfacher zu sagen, jo, wir machen Viking-Metal, Viking-Death-Metal, dann weiß jeder, was mit gemeint ist. Mhm. Anstatt den großen Fehler, den ich mit einer Band mal gemacht habe, zu sagen, ja, wir machen von ABBA bis Zappa. Nur ohne Aber, weil Aber sind nicht evil. So
ja.
Quasi. Das sagt halt auch gar nichts über eine Musikrichtung aus irgendwo. Und dann haben es natürlich Journalisten oder Leute, die mit Marketing zu tun haben, auch schwer, sowas an den Mann zu bringen. Das heißt, ich glaube, diese ganze Kategorisierungsgeschichte kommt oft auch einfach nur rein aus dem Marketing heraus.
Also ja.
Leuten schnell zu sagen, worum es geht. Dass sie sich bloß keine Mühe geben müssen, Musik genauer zu hören und zu verstehen, worum es geht, sondern mit einem Schlagwort, so ein Buzzword halt sofort zu wissen, okay, darum geht es.
Ich glaube, da habt ihr komplett recht, ehrlich gesagt. Also das geht mir gerade so auf, weil das ist tatsächlich überall so. Und es ist ja auch so, dass quasi Innovation und Marketing fast schon zwei sich selber ausschließende Gegenpole sind, die man irgendwie nicht wirklich miteinander kombinieren kann, weil du kannst den Leuten nichts Neues verkaufen, weil die Leute wollen immer, wenn es was Neues ist, dass sie trotzdem das schon kennen. Irgendwie, man sucht das Vertraute. Mhm. Und deswegen ist das auch immer so ein totaler Balanceakt zwischen eben neuen und bekannten Elementen. Wie bringt man die ins Gleichgewicht in einem neuen Song und wie viel Neues darf man reinlegen, ohne dass man sofort seine ganzen Hörer verliert und so weiter. Also das ist eins der schwierigsten Dinge am Musikmachen, finde ich. Also am Musik erfinden, dass man diese Balance für sich selber, aber auch für alle anderen irgendwie gut hinbringt.
Ich glaube, ein guter Weg dafür ist, dass man sich Zeit nimmt für eine Veränderung auch irgendwo. Weil ich glaube, was oft immer ein bisschen oder schwierig wird oder oft auch zum Scheitern verurteilt ist, ist mit dem Holzhammer versuchen, Veränderung vorzubringen und auch den zwanghaften Wunsch, innovativ zu sein. Ich glaube eher, was oft funktioniert in Bands, ist von Album zu Album sich vielleicht in eine gewisse Richtung weiterzuentwickeln und dann nochmal wieder in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. So ein bisschen wie es bei Death ja auch war. Die ersten beiden, zwei, drei Death-Scheiben sind ja auch was anderes zu der Sound of, oh Gott, wieso komme ich nicht auf dieses Wort?
Perseverance,
genau. Die ja zum Beispiel für mich, das ist so mein Lieblings-Death-Album, wo sich ja auch so ein bisschen die Geister scheiden, was ist das eigene Lieblings, also Geschmackssache. Aber wo man da halt zum Beispiel merkt, das ist halt deutlich technischer und progressiver als jetzt die ersten Alben, wo es ein bisschen mehr halt noch in your face ist. Und ich glaube, so ist es wichtig, sich da auch Zeit zu nehmen und vielleicht auch so einen Schwellengrad zu finden, wo man eine Veränderung zulässt. Und das gibt's im Death Metal ja auch durchaus in aktuellen Bands. Also eine Band, die ich zum Beispiel letztes Jahr in Köln live gesehen habe, die ich schon mal vor ein paar Jahren live gesehen habe, die mich sehr geflasht haben, ist eine Death Metal Band namens Ayahuasca, die zum Beispiel mit nochmal einem extra Perkussionisten und auf der Bühne stehen und ganz interessante Songstrukturen auch nochmal haben. Was jetzt auch nicht das Neueste vom Neuesten ist, aber wo so leichte Touch, wie du es vorhin gesagt hast, aus anderen Genres mit dazukommt und die Verbindung daraus dann eventuell so ein bisschen was Neues bringt. Oder, ohne hoffentlich jetzt so ein bisschen zu krassen Spoiler oder Foreshadowing zu betreiben, aber der liebe Hannes hat mir schon mal ein bisschen Ausschnitten vom neuen Alkaloid-Album gezeigt, so vom
Guitar Pro. Ach, wirklich?
Und so ein bisschen erzählt, wie er zum Beispiel versucht, weil er sich damit jetzt momentan viel auseinandersetzt und uns beim Videodreh allen mit auf die Nerven gegangen ist, Swing Jazz und Swing Patterns vom Schlagzeug in so ein bisschen in diesen Death Metal Kontext mit reinzubringen. Und das fand ich ziemlich cool, was ich da gehört hatte. Das hat mir echt sehr gefallen. Und ich glaube, so ist der Schritt in Veränderungen, Innovation, glaube ich, immer einer, der natürlich sein muss, der nicht so erzwungen sein soll und der vielleicht auch immer ein bisschen Zeit braucht.
Ja das stimmt. Also Machiavelli würde es Necessità nennen, also quasi die künstlerische Notwendigkeit, irgendwas zu machen. Und wenn eine Innovation von sowas getragen wird, quasi, weil du fühlst, dass das braucht es jetzt, das muss jetzt sein und das macht Sinn, dann kann das funktionieren. Wenn es von der Marketingabteilung beschlossen wird oder irgendwie aus Nostalgie, weil die Band nichts mehr zusammenbringt, deswegen versuchen sie jetzt Rain in Blood 20 Jahre später nochmal zu machen. Es ist nichts gegen Slayer. Es haben viele andere auch gemacht. Tiamat, Samuel, bla 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 und so weiter. Das funktioniert einfach nie. Man sagt, ja, jetzt fällt uns nichts mehr ein, jetzt machen wir halt den alten Scheiß nochmal und tun so, als wäre das genauso geil. Und ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Regel beim Musikschreiben. Und zwar, das Resultat muss saugeil sein. Ja. Also das klingt so banal, aber das ist es wirklich. Ja. Also weil mehr kann man schon gar nicht mehr sagen. Und was Fabian ja auch irgendwie angedeutet hat, ich stimme dem total zu. Wir wollen Schachteldenken und der Mensch will auch gerne komplexe Sachverhalte auf einfache Formeln runterbrechen. Ja. Also das ist irgendwie so ein Urbedürfnis für uns anscheinend. Und ich leite das davon her, dass die Welt halt einfach fucking komplex ist und auch beängstigend sein kann in ihrer Komplexität. Und das ist total nervig, dass man sich irgendwie nuanciert auseinandersetzen muss mit komplexen Sachverhalten, um diese wirklich lösen zu können, wenn einem doch der Bauch sagt, na, da hauen wir jetzt drauf und dann ist alles gut irgendwie. Also das ist so eine menschliche Urtendenz. Und ich glaube, dass die, es gibt den Begriff Horror Vacui, also die Furcht vor der Leere. Und was das bedeutet, ist, dass es der menschliche Geist nicht wirklich gut ertragen kann, irgendwas nicht zu verstehen. Also quasi überwältigt zu sein von Zeug, was er nicht kapiert. Und deswegen halt nach Zusammenhängen sucht. Also das ist ja auch ein Merkmal der Intelligenz, dass man also halt irgendwie Pattern erkennt. Also dass man was Unbekanntes sieht und in diesem Unbekannten was erkennt, was man kennt und deswegen das Unbekannte dann auch irgendwie verstehen kann und so weiter. Also es ist eine verständliche Tendenz, dass man versucht zu sagen, ja, aber eigentlich ist doch alles dies und ist doch alles das. Aber sobald man halt anfängt, irgendwie aus diesen simplen Formeln, die immer auch am Thema vorbeigehen natürlich, also weil sobald du es auf eine Formel runterbrechen kannst, ist das Ding tot, künstlerisch. Sobald man versucht, irgendwie halt so Musik zu machen, ist irgendwie die Seele ist dann weg. Und es ist meine starke Überzeugung, dass auch das besoffenste Publikum der Welt es trotzdem immer noch peilt, wenn das, was du jetzt da spielst, authentisch ist und wenn es das nicht ist. Also irgendwie das Publikum merkt es wirklich, ob da jetzt was dahinter steht oder nicht. Und deswegen glaube ich, kann alles funktionieren. Also stilistisch oder so. Also man kann alles mit allem kombinieren, wenn das quasi aus einer künstlerischen Notwendigkeit rauskommt oder aus einer Vision, die diese Kombination bedingt, dann kann das total funktionieren und dann kann man wirklich, also dann gibt's keine Grenzen. Dann kannst du alles machen und es ist halt sehr viel schwieriger, diese Notwendigkeit irgendwie zu züchten in sich oder irgendwie den Finger an diesem Puls zu halten, als dass man jetzt sagt irgendwie so, ja, was wollen wir den Leuten denn für ein Album verkaufen? Okay, dann machen wir jetzt irgendwie Melodeath oder so. Also weil es eben so ungreifbar ist, weil man eben die kreative Essenz nicht auf irgendwelche simplen Formeln runterbrechen kann. Und deswegen muss man sich, glaube ich, mit Haut und Haar einfach seinem Beruf dann oder seinem Calling quasi verschreiben. Und die ganze Zeit alles, was man hat, da reinstecken, dass man ab und zu mal zu einem Moment kommt, wo einem sowas gelingt. Und das sind dann die besten Momente, die machen dann den ganzen Scheiß auch wert.
Absolut, das ist die Leidenschaft, die zählt, ne? Nicht das dem Motto, wir müssen jetzt unbedingt was raushauen, sonst würden wir alle klingen wie Nickelback.
Ja, genau.
Ja, nee, das ist auch das, wo ich auch ganz viele lokale Bands auch hab scheitern sehen, die wirklich Platten gemacht haben, wo wirklich das Potenzial dafür war, dass sie bei der nächsten Platte, wenn man so denselben natürlichen Weiterweg gegangen wäre, erfolgreich geworden wäre, aber die waren unzufrieden oft mit dem Erfolg und haben gesagt, na, momentan ist halt das und das gehypt, momentan ist es gehypt, irgendwelche Techno-Elemente in den Dubstep, in den Metal zu bringen, wie es Anfang der 2010er waren, also müssen wir das machen und sind katastrophal gescheitert. Ja. Ganz, ganz viel auch sowas mitbekommen, weil ja, ich denke, wenn man halt auch vom Herzen aus nicht dahinter steht oder auch es ist schwierig, dass einem vielleicht auch nicht gefällt, weil man weiß, es ist nicht authentisch, dann ist das auch irgendwo zum Scheitern verurteilt.
Ja,
klar. Also Zuhörer merkt das, unterbewusst merkt er das, was du gesagt hast.
Ja, genau. Ich glaube, es muss jedem wahr sein, auch man wird polarisieren mit Musik. Es gibt nicht immer Musik, die jedem gefällt. Und es wichtig ist, dass einem selber gefällt, weil dann ist es auch eine authentische Herangehensweise.
Genau. Genau. Und du hast ja auch nicht in der Hand, wie die Leute auf deine Musik reagieren werden. Also, ich meine, du kannst nur dein Bestes geben und dass du da irgendwie was Geiles irgendwie auf den Markt schmeißt. Aber es ist nicht in deiner Hand, ob das jemandem gefällt oder nicht. Und der Punkt ist halt immer der, wenn man von was überzeugt ist, muss man es halt trotzdem machen. Und ich finde, man darf sich auch nicht zu abhängig machen von irgendeinem Erfolg, eben weil man das nicht selber in der Hand hat. Das heißt, wenn eine Band saugeil ist, aber es interessiert niemanden, dann muss sie trotzdem ihr Zeug machen, weil vielleicht dauert das ja 30 Jahre und irgendjemand entdeckt es dann und das wird dann irgendwie halt so voll der Knüller lang nach dem Ableben des Künstlers. Ich meine, ähnlich war es ja auch mit Schönberg zum Beispiel. Ich meine, der war natürlich bekannt und der war auch vor seiner Zwölftonzeit schon ein wirklich sehr dekorierter und auch wirklich hervorragender Komponist. Aber also das Zwölftonzeug, das wollte damals niemand hören. Ja. Und ohne das Zwölftonzeug gäbe es halt keine Celtic Frost Riffs. Das muss man halt auch sagen. Also das heißt, die Bedeutung von dem, was der gemacht hat damals, was eigentlich alle scheiße fanden und also teilweise zu Recht auch immer noch scheiße finden, hat trotzdem Tür und Tor geöffnet für sehr viel, was danach einfach erst möglich war und so weiter. Und deswegen ist das so wichtig, dass man bei sich selber bleibt. Also wenn man es ernst meint, wenn man jetzt nicht irgendwie in einer Band ist, um sich zu profilieren oder um halt irgendwie irgendein Einkommen irgendwo herzuholen, ja, dann stellst dich hin und spielst irgendwie Beatles-Songs. Aber wenn es dir wirklich ums Schöpferische geht, dann musst du bei dir selber bleiben, egal was die Konsequenzen sind. Und wenn du Glück hast, dann gibt es Leute, denen gefällt das und dann darfst du auftreten und wieder die nächste Platte machen und so weiter. Aber wenn nicht, dann ist es halt so. Also da sind schon ganz andere irgendwie zugrunde gegangen, die leider nie durchgebrochen sind. Also ich denke zum Beispiel auch eine, also es ist zwar jetzt kein Death Metal, aber eine Band wie Blind Illusion, die heutzutage wirklich fast keine Sau mehr kennt. Da haben da
jetzt auch nichts
dazu. Ja, aber die Band, also in der Band waren der Les Claypool und der Larry Lalonde, bevor sie Primus gegründet haben. Mhm. Das war so eine 80er Thrash-Band, die aber die haben eine Platte veröffentlicht und die ist ziemlich untergegangen, hat einen schlechten Sound, aber war halt musikalisch einfach gigantisch. Und wenn du die heute irgendwie mit dem Wissen von heute und was da für Leute dabei waren, diese Platte anhörst und denkst, das ist eigentlich ein absolutes musikalisches Juwel aus der Zeit, auch wenn sie scheiße gemischt ist, weil da einfach unglaublich geile Leute am Werk waren, aber damals hat es keine Sau interessiert. Mei, das gibt es halt manchmal, aber ich bin total froh, dass es diese Platte gibt, ich fand sie schon immer geil. Oder die Canterbury von Diamond Head, irgendwie das zweite Album, was zur Hälfte aus beschissenen Def Leppard Klon-Songs besteht, aber die anderen Songs sind die besten, die die Band jemals gemacht hat und keine Sau redet jemals von diesem Album. Ich liebe es trotzdem und höre es die ganze Zeit an und spiele die Songs irgendwie nach, weil, weißt du, wenn die danach gegangen wären, wenn die quasi vorausschauend gewusst hätten, was die Leute dazu sagen und dass dieses Album ihre Karriere killen wird, dann hätten sie es nie veröffentlicht. Ich bin aber trotzdem froh, weil eben wahnsinnig geiles Zeug drauf ist. Und diesen Fehler darf man halt auch nicht machen, dass man nur, weil es der breiten Masse nicht gefällt, nicht trotzdem eine Funktion hat mit seinem Zeug. Weil auch, also ich denke mir immer, auch wenn es nur einen einzigen irgendwo gibt, der voll drauf abgeht, was du gemacht hast, dann hast du schon einen Unterschied gemacht und dann ist es das auch schon wert. Ja. Und sobald man sich halt verabschiedet von diesem kommerziellen Marktdenken, dass man halt irgendwie so viel verkaufen muss, wie es irgendwie geht, dann kann man anfangen, sich wirklich mit seiner Kunst auch halt irgendwie anständig zu befassen, wenn man halt den Kommerzgedanken dabei verwirft.
Ja.
Nur so geht's, glaube ich.
Was mich mal auch noch interessieren würde von einer anderen Perspektive aus, wenn wir mal über das Kompositorische im Death Metal ein bisschen reden, weil du ja selber auch eigene Death Metal Songs schreibst und da auch eben auch mit deiner Expertise als Komponist, sage ich mal, unterwegs bist, was dir ja wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Türen eröffnen kann, auch in der Herangehensweise mit Arrangement und so Geschichten. Ihr habt auch mit Non-Euclid habt ihr mal mit einem Orchester auch gespielt, richtig?
Ja, ein paar Mal also, sogar.
Erinnere. Genau, genau. Ja. Und mit Alkaloid in der holländischen TV-Sendung gespielt. Ja.
Shakira-Songs und so. Genau. Und Sexual Healing.
Ist so ein bisschen, hast du da Herangehensweisen, wie du so ein bisschen ans Kompositorische rangehst? Weil was ich immer wieder bemerke, was auch ein schwieriger Grat ist, was sich halt einfach im Laufe der Zeit in der Musikrichtung immer entwickelt, sind gewisse Klischees, gewisse musikalische Klischees, wo man einfach sagt, okay, die Akkordfolge klingt halt immer nach Black Metal, weil halt im Black Metal oft E-Moll und C-Moll gespielt wird. Und das Riff ist halt typisch Death Metal. Bist du auch schon öfters an so diesen, opala, mein Mikrofon, diese Punkte gekommen, wo du, sag ich mal, gedacht hast, das kann ich jetzt nicht bringen, das ist 1:1 Klischee davon, oder wie gehst du kompositorisch mit sowas um, mit solchen Sachen, oder wie erfindest du auch für dich Neues, sag ich mal, weil Alkaloid ist ja schon auch eine sehr neue Form von Death Metal, würde ich sagen, von dem, was ich gehört habe.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist auch irgendwie das Herz von Alkaloid, ist wirklich das Songwriting und auch die Innovation. Also alle, die in der Band sind, weißt du ja, das sind ja auch deine Bandkollegen, haben einen total breiten Horizont und finden mehr als eine Sache geil und sind auch fähig, mehr als einen Musikstil zu spielen. Und wir haben alle halt sehr viel Erfahrung, auch in allen möglichen anderen Bands. Und die Band wurde halt auch deswegen gegründet, weil das, was wir kreativ irgendwie halt so jeder für sich ausdrücken wollte, keinen Platz hatte in unseren bestehenden Bands. Und somit wird es bei Alkaloid, also solange ich dabei bin, wird es nie passieren, dass wir uns halt auf irgendwie Reproduktion von irgendwelchen Formeln oder Klischees irgendwie beschränken, weil halt das, also das ist ja auch das Geile in dieser Band, irgendwie jeder komponiert. Die Prämisse ist, was jetzt das Songwriting anbelangt, jeder darf machen, was zur Hölle er will. Geil. Also komplette Freiheit, die wir uns deswegen geben können, weil wir einander vertrauen können. Also wir respektieren uns halt menschlich und musikalisch so, dass wir wissen, der andere, der macht jetzt keinen Scheiß. Deswegen darf er machen, was er will, und der arme Hannes, der muss das dann alles so zusammenmixen, dass es klingt, als wäre es ein und dasselbe Ding. Und das ist halt einfach, ich finde es halt klasse, du machst dann so ein Album, bist irgendwie monatelang dran, schreibst auch eigene Songs und so weiter. Und weißt aber erst, wenn das Ding fertig gemischt ist und du dir es 20 Mal angehört hast, was das jetzt eigentlich ist, was man dann gemacht hat. Und ich finde dieses sich selber überraschen können, das finde ich total essentiell, weil ich jetzt wirklich seit dann über 25 Jahren quasi jeden Tag Musik schreibe. Wenn ich mich selber nicht zwingen würde, was zu machen, was ich vorher noch nicht gemacht habe, dann hätte ich schon lange irgendwie das Handtuch geworfen, weil es mir einfach langweilig würde in dem, was ich mache. Und das hat auch mit meiner Persönlichkeit zu tun. Also ich bin halt neophil und ich brauche immer irgendwas, mit dem sich mein Geist befassen kann und in das er sich irgendwie reinfressen kann. Und ich mag irgendwie halt krasse Welten, egal ob echt oder erfunden. Und ich will dann auch gern jede Idee quasi bis zum Exzess treiben. Und dafür ist Alkaloid hier irgendwie das perfekte Vehikel. Also von dem her sind die Umstände relativ günstig zu tun, was auch immer man möchte. Und das, also die Frage, die du stellst, so ja, wie vermeidest du Klischees im Komponieren, oder kommst du irgendwie zu dem Punkt, dass du merkst, jetzt mache ich das wieder, klar. Das ist leider integraler Bestandteil des Komponistendaseins, dass man hat halt nur diese 12 Tonhöhen zur Verfügung. Also man, klar, du kannst irgendwie mikrotonal und so weiter, also gibt's auch, aber irgendwie im Großen und Ganzen sind es 12 geschissene Töne, die man immer wieder neu zusammenstellen muss. Und je mehr man schreibt, desto verzweifelter wird man eigentlich. Ich denke, ja, mit welchem Scheißton fange ich denn heute wieder an? Da passiert es dann natürlich, weil ich meine, man konsumiert ja auch viel Musik und so. Es ist mir schon oft so gegangen, dass ich mich hinsetze, ich fange an zu schreiben und dann 3 Tage später merke ich, oh fuck, jetzt habe ich schon wieder den Slayer-Song komponiert oder Stravinsky-Riff irgendwie reproduziert und so weiter. Also das passiert einfach. Das ist auch wirklich, also jetzt zumindest bei mir, wenn mir das passiert, ist das keine böse Absicht, sondern ergibt sich einfach daraus, dass die mögliche Anzahl der Permutationen von 12 Tonhöhen limitiert ist, die Anzahl der Musikstücke, die geschrieben werden, aber ziemlich unendlich ist. Das heißt, man kommt automatisch immer wieder zu Notenkombinationen, die es vorher schon gab. Und da muss man halt irgendwie sehr wachsam sein, ob es das jetzt schon gab oder nicht. Und mir ist da, wenn wir schon dabei sind, mir ist da echt was super Beschissenes passiert. Ich habe ja auf jedem Alkaloid-Album ein paar Songs für meine ongoing Space-Saga geschrieben, für die Dyson Sphere-Saga. Ja, das ist das große Ei, was ich kompositorisch legen möchte. Also das ist so, von allem, was ich mache, ist das, was für mich künstlerisch am allerdringendsten ist. Also das heißt, es bedeutet mir die Welt. Und das war auch, also weil ich dieses Zeug schreiben wollte, war ich überhaupt erst dafür offen, wieder mit einer neuen Band anzufangen. Eben weil ich das in Dark Fortress oder Non-Euclid nicht machen konnte. Somit ist das völlig essentiell. Und dann habe ich angefangen, das Zeug zu schreiben und habe halt dann auch mir ein paar Hauptthemen gewählt, die dann auch immer wieder zurückkommen sollen. Und so. Ein super wichtiger Schritt, wenn du weißt, okay, ich will jetzt eigentlich hier eine Riesensaga aufbauen, was auf diesen Themen basiert. Und bei einem von diesen Themen haben wir dann irgendjemand, also gab es dann einen YouTube-Kommentar, wo irgendjemand scharfsinnig bemerkt hat, ja, irgendwie die erste Hälfte von dem Riff ist genau irgendein Black Sabbath-Riff. Mhm. Was? Das kann ja nicht sein. Und dann höre ich mir den Black Sabbath-Song an und der war halt dann, also ich bin totaler Black Sabbath-Fan, aber dieses Album hatte ich nie. Also ich kann jetzt nicht glaubhaft quasi beweisen, dass ich den Song vorher nie gehört hatte. Ja. Aber es ist wirklich die Wahrheit, dass es mir wirklich nicht bewusst war. Weil ich meine, wer ist denn so bescheuert und klaut ein Riff in einer Band, worum es um Innovation geht? Also quasi, wenn jetzt jemand sagt, das hast du geklaut, dann sage ich, na, habe ich nicht, weil ich meine, wie blöd wäre denn das? Ich denke mir täglich tausende von Noten aus. Also meinst du, dann muss ich mir meinen Main-Riff für meinen Main-Teil, muss ich mir dann irgendwo klauen? Also das wäre doch total bescheuert. Mhm. Ist halt aber leider passiert. Und was macht man jetzt damit? Also als ich es geschrieben habe, weiß ich noch, dass ich mir, also den Gedanken, den ich hatte, war, oh, das klingt jetzt ein bisschen wie Dope Hat von Marilyn Manson. Ist das ein Problem? Na, ist schon noch anders genug. Okay, lass ich. Also, und dann kommt, wie gesagt, dann 2 Jahre später schreibt jemand auf YouTube, hey, das ist Black Sabbath. Ah, fuck.
Hört, manchmal realisiert man das vielleicht auch erstmal, auch wenn man es kennt, manchmal realisiert man das vielleicht auch einfach nicht. So, das ist, ich glaube, das ist auch jedem mal passiert. Mir ist das mit einem sehr ähnlichen Fall tatsächlich passiert, weil ich habe mal für eine ehemalige Progressive Metal Band, die ich hatte, ein Konzeptalbum geschrieben, wo auch ein Hauptthema jemand dann irgendwann meinte, das klingt halt schon sehr ähnlich wie Fade to Black von Metallica. Und da kann ich halt auch nicht sagen, dass ich den Song nicht kennen würde, weil den Song kennt man, das ist mir aber auch erst nachher aufgefallen. Oder jetzt bei Eternity's End. Dem Christian ist auch irgendwann aufgefallen, dass das Intro von dem Song Arcturus Prime 1:1 dasselbe Intro ist wie von einem anderen Song, von einer anderen Band. Und er hat es halt einfach in dem Moment nicht realisiert. So.
Hat gesagt.
Das passiert halt echt schneller, als man denkt manchmal.
Ja, stimmt. Also gerade, also je simpler die Musik ist, desto unmöglicher ist es eigentlich, irgendwas Neues zu machen. Das ist natürlich in Genres wie irgendwie Blues oder Rock'n'Roll oder Punk, wo halt irgendwie generell einfach der Kanon des Möglichen schon so klein ist, ist es vollkommen unvermeidlich, dass irgendwann alles gleich klingt. Und das kann man auf den Metal irgendwie genauso anwenden. Also sorry, Leute, aber irgendwie Power Metal ist halt auch irgendwie das. Also ich will euch nicht angreifen, nur weil ich das nicht mag, sowas, aber es ist halt, also wenn du dich dazu bekennst, okay, ich will diesen Stil machen, ja, der Stil wird halt auch definiert von einem Korsett. Und je enger das Korsett ist, und deswegen, ja, je simpler jetzt irgendwie von der Notenauswahl her eine Musik ist, desto schwieriger ist es, damit was Neues zu machen. Und da kommt man dann wirklich in Gefilde, wo es nicht mehr ausreicht, irgendwelche Hindemith-Harmonielehre Bücher und irgendwelche, wie schreibe ich Metal-Riffs, toller Gitarrenunterricht, Stunden zu folgen. Weil diese Kunst, so die gleichen 3 Kacktöne, die jeder immer hernimmt, so zu kombinieren, dass es A, was Neues ist und B, reinhaut, das ist was, das kann ich eigentlich fast nur Mystik nennen oder so. Also das ist wirklich was, das ist so jenseits von irgendwelchen aufschreibbaren musikalischen Regeln, da kommt man wirklich irgendwie ins Metaphysische rein. Und manche Leute sind da wahnsinnig geil drin. Und ich muss da wirklich dem Tom Warrior, muss ich da ein Kompliment machen, weil der ist ja quasi ein zwanghafter Minimalist, definiert sich auch sehr über seinen Minimalismus. Also von dem kommt der Spruch, warum soll ich ein Riff mit 3 Tönen schreiben, wenn einer auch reicht? Also der ist halt da super krass und der ist der Erste, der zugeben würde, dass er kein Virtuose auf seinem Instrument ist. Aber aus irgendeinem Grund gelingt es ihm, dann, wenn er ein Riff aus 2 Tönen macht, dass diese 2 Töne dann A, was sind und B, auch was Eigenes sind und C, kommt, glaube ich, reinhauen. Ja. Und ich finde, dass das eine unglaublich hohe Kunst ist. Also für mich ist das Einfachste, was mit irgendwie 10.000 Milliarden Tönen zu machen. Das ist auch das Erste, was aus mir rauskommt. Und dann kostet es mich sehr viel Mühe, irgendwie das Ganze dann so zu entzerren und also quasi aufzuklären, dass dass das Resultat irgendwie einigermaßen peilbar ist noch und so. Also weil das, was am Anfang rauskommt, ist immer viel zu kompliziert. Also ich bin halt genau andersrum gepolt als der Tom jetzt irgendwie.
Der Maximalist, aber,
ja. Ja, Maximalist, genau. Und deswegen habe ich da totale Bewunderung, weil ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist ein Skill, den man nicht wirklich trainieren kann. Also ich glaube, den hat man oder den hat man nicht. Und halt so die Songwriter, die halt irgendwie Hit nach Hit schreiben, die haben halt das quasi mit dem Löffel gefressen. Und andere, die bemühen sich und kommen halt einfach nie auf einen grünen Zweig.
Ich glaube, ich würde mal das versuchen so zu definieren, weil ich schon ein Mensch bin, der auch ganz gerne mal guckt, okay, woran kann sowas liegen oder eine Form von Definition mit reinbringen möchte. Und ich glaube, so intuitiv würde mir jetzt einfallen, auch wenn du mehr Töne hast, brauchst du auch nicht weniger Parameter aus anderen Bereichen, weil um was Neues zu kreieren. Wenn du ganz viele Töne hast, kannst du zum Beispiel den Rhythmus und den Groove ein bisschen weglassen. Der hat dann, und je weniger Töne du hast, und je weniger du andere Sachen hast, desto mehr. Jetzt Fabian sagt's nicht, breche es nicht aus. Ich weiß, ich habe gerade weniger als mehr gesagt, aber ich hasse diesen Spruch.
Ja, ich auch.
beziehungsweise in der Definition ist es sogar ganz passend, weil weniger Töne brauchst du mehr anderer Parameter, um was Neues zu kreieren. Und ich glaube, das wird ab einem gewissen Punkt so viele Parameter, dass es zu dem wird, wie du es gerade gesagt hast, dass du das dann gar nicht mehr richtig nur unterbrechen kannst, wie viele Parameter eigentlich da drin stecken.
Das stimmt. Das stimmt. Und ich, also mir ist es persönlich auch egal, wo diese Parameter dann stattfinden. Und da hast du völlig recht. Also das ist ja wirklich sehr guter Punkt, dass man ja auch auf andere Arten und Weisen originell sein kann. Und wenn ich versuche, eine Antwort zu geben auf diese Frage, die da im Raum steht, dann würde ich sagen, was total wichtig ist, also eigentlich das Allerwichtigste beim Kreativsein, ist, dass man vorher eine Art von Vision hat, was man denn sagen möchte. Mhm. Und das kann alles sein. Also das ist bei mir ganz oft, also ich sag, ich schreibe ja permanent, also auch zum Lebensunterhalt, und also ich muss jeden Tag was einfallen quasi. Mhm. Ist es oft so, dass es irgendwie einfach nur das allervageste Gefühl ist oder irgendwie so, also, extrem gesagt, irgendein Thriller, aus dem dann irgendwie ein Stück entsteht oder so. Also das heißt jetzt nicht, dass man jedes Mal die komplette Vision irgendwie in allen Regenbogenfarben schon parat haben muss, bevor man anfängt, Töne zu machen. Aber man muss schon ein Gefühl haben, wo es denn hingehen soll oder ein Gefühl, was man ausdrücken möchte. Weil, und das habe ich im Kompositionsstudium gelernt, hat einer meiner Lehrer mal zu mir gesagt, Töne sind nur die Konsequenz von was davor im Kopf schon beschlossen wurde. Mhm. Was das bedeutet, ist, dass du setzt dich hin und sagst, so, jetzt schreibe ich irgendwie eine Ballade. Hast du vorher schon beschlossen, okay, ich will eine Ballade schreiben, und du hast auch irgendwie einfach einen gewissen Kader irgendwie im Kopf, dass du weißt, okay, das ist eine Ballade und das ist keine Ballade. Klar, was für Töne die Ballade sein werden, das ist eine andere Frage, aber sie müssen nach Ballade klingen. Das ist jetzt ein sehr plumpes Beispiel, aber das gleiche Prinzip gilt auch bei irgendwie feinstofflicheren Ebenen. Sprich, du setzt dich halt hin mit irgendeinem Feeling oder irgendeinem, also es kann auch was Intellektuelles sein, was dich irgendwie halt interessiert, und das drückst du dann aus. Und die Suche nach den richtigen Tönen ist quasi eine Konsequenz dessen, was du irgendwie sagen willst. Und wenn du das irgendwie klar im Kopf hast, was du sagen willst, was du ausdrücken willst, dann hast du sogar eine relativ breite Bandbreite an Möglichkeiten, wie du das ausdrückst, weil es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, das, also quasi den Inhalt, den du transportieren willst, umzusetzen und irgendwie festzulegen. Und die Form, wie dieser Inhalt ausgedrückt wird, das hängt halt auch immer von den Möglichkeiten ab oder von dem, was man gerade hat. Und als Komponist ist es ja so, das Telefon klingelt und jemand sagt, hey, kannst du uns ein Streichquartett schreiben oder kannst du für unser Ensemble aus irgendwie zwei Kämmen und 16 Tubas und einer Piccolo-Flöte irgendwas Sinnvolles irgendwie bauen. Das heißt, in meiner Arbeit ist es ganz wichtig, dass ich den Inhalt von der Form trennen kann. Weil wenn ich jedes Mal quasi mich abhängig machen würde von den Instrumenten, die ich zur Verfügung habe, dann wäre einfach meine Palette an dem, was ich sagen kann, wäre viel zu beschränkt. Somit habe ich gelernt durch die Jahre, dass ich eigentlich immer versuche, die Musik zu schreiben, die ich schreiben will. Also dass quasi dass dieses Prinzip unabhängig ist von dem, wofür ich schreibe. Mhm. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, weil klar, es wird irgendwie das Kammermusikstück mit Klarinette, das wird anders klingen als jetzt irgendwie der Death Metal Song oder der Electronics Film Soundtrack. Aber trotzdem kann man den gleichen Inhalt mit all diesen verschiedenen Mitteln ausdrücken. Und es ist sogar ein gewisser Vorteil, wenn du einen Inhalt ausdrücken möchtest, wo jetzt irgendwie die Mittel, die du da zur Verfügung hast, eigentlich nicht die richtigen sind. Also ein Beispiel ist, du willst irgendein perkussives Stück schreiben. Also irgendwie Geknatter und Gehacke auf irgendwelchen Drums und hast aber nur ein Streichquartett. Was machst du dann? Dann hast du verschiedene Optionen. Du kannst sagen, okay, ich lehne den Auftrag ab, weil ich habe kein Schlagwerk. Oder du sagst, ja, ich lehne meine Idee ab von perkussiver Musik, weil ich habe ein Streichquartett und denke mir was Streichquartettmäßiges aus. Beides ist legitim. Aber die coolste Möglichkeit ist, finde ich, die, dass man sagt, okay, ich habe eine Idee und ich habe das verkehrte Medium. Wie kann ich aus diesem verkehrten Medium das rausholen, was ich brauche? Und dann stellst du halt die Frage, okay, was ist jetzt an einem Streichquartett perkussiv? Was gibt es für Techniken? Was gibt es für Sounds? Was gibt es für Ansätze? Wie haben andere da schon irgendwie was gefunden? Und also da nimmst du dann deine Kreativität dafür her, dass du dieses Problem löst. Das heißt, dieses Problem, dass du nicht die richtigen Mittel hast, ist eigentlich in erster Linie kein Problem, sondern eine Herausforderung an deine Kreativität. Und das Coole ist dann, wenn du quasi die verkehrte Idee als Ausgangspunkt hernimmst und du schaffst es dann, die umzusetzen mit dem verkehrten Medium, dann hast du in diesem Fall ein super originelles Streichquartett geschrieben, was sofort aufhorchen lässt, weil du hast was Neues erfunden. Und diese Innovation, die ist aus der Not geboren. Die ist nicht irgendwie draus geboren, weil du immer so tolle Ideen hast. Nee, du musstest halt irgendwie, weil es nicht dazu gepasst hat. Und ich habe mir das wirklich angewohnt, dass ich quasi meine musikalischen Ideen nicht mehr zensiere anhand dessen, was ich zu deren Ausdruck zur Verfügung habe. Und das ist echt saugeil, weil ich war immer jemand, der halt musikalisch zwischen allen Stühlen steht. Also, weißt du, ich war immer der Mettler, aber ich war jahrelang Flamenco-Gitarrist, ich war in der modernen Klassik, ich finde Weltmusik total geil, ich habe mit irgendwelchen Tango-Leuten gespielt, ich habe mit Jazz-Leuten, völlig verloren natürlich, aber immerhin, auch spielen dürfen und so weiter. Also, es ist wirklich auch so eine Kernsache für mich, dass ich darauf vertraue, dass das, was ich bin und das, was ich sagen will, dass ich das in 1000 verschiedenen Inkarnationen und verschiedenen Kontexten irgendwie ausdrücken kann. Und was man dazu braucht, ist wirklich die Kreativität. Und wenn du die nicht hast, ja gut, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann kannst du besser irgendwie irgendein Tribute-Zeug machen. Aber wenn du diesen Kreativität, naja, also du weißt, wie ich meine. Es ist ja auch nichts verkehrt dabei, dass man sagt, okay, ich will halt klingen wie Obituary 1990. Ja, dann machst du es halt. Also Musik ist ja dazu da, dass man davon glücklich wird. Also die es machen und die es anhören. Also mehr ist auch nicht dahinter. Ja. Aber so einfach als jemand, der halt dauernd sich einstellen muss auf andere Umstände und andere Mittel, mit denen ich meinen Scheiß erzählen kann, war es echt ein Durchbruch nach vielen Jahren des Konflikts irgendwie, also auch im Studium, wenn ich mir gedacht habe, ich komme nicht aus der Klassik, studiere jetzt aber klassische Kompositionen, also dann, dass man dann versucht, dass man katholischer als der Papst ist irgendwie, also ja, das muss jetzt aber dann doch schon extra nach Klassik klingen, was ich mache, weil ich muss ja kompensieren und so weiter, und das ist mir eben nach dem Studium erst gelungen, komplett loszulassen, und das war eine unglaubliche Befreiung in meinem Kopf, dass ich halt quasi das Schachteldenken komplett verbannt habe aus meinem Denken. Seitdem geht es mir viel besser und seitdem bin ich ja viel relaxter, weil ich mir denke, ja, ich schreibe halt, was ich schreibe, und ich finde schon irgendeine Art und Weise, das aus dem, was gerade vor meiner Nase da liegt, da irgendwie rauszuholen.
So viele Punkte, wo ich am liebsten eine weitere Folge drüber machen würde, weil das echt, wir müssen eine Kompositionsfolge mal machen, weil es eh mega interessant ist. Das ist jetzt leider hier ein bisschen echt den Rahmen sprengt. Also so viele Punkte, wo ich jetzt noch sagen würde. Aber auf alle Fälle auch mega geil für dich, dass du da durch Alkaloid halt eben auch eine Plattform gefunden hast, wo du das eben auch kombinieren kannst mit deinem Metal-Bereich. Das ist ja eigentlich absolute Traumband. Das ist so das, was mir in meinem künstlerischen Schaffen derzeit auch noch ein bisschen fehlt. So, ich hatte mal eine Band, wo das möglich war, die hat sich leider aufgelöst. Aber ich, so glücklich auch mit Eternity's End ich bin und so viel Nostalgie da auch drinsteckt, habe ich ja halt noch ganz viele Songideen auf meiner Plattform, die halt da nie reinpassen würden, weil das Korsett durchaus halt auch schon enger gestrickt ist, das ist klar. Ja. Allein durch die Musikrichtung und ich halt eben meine Affinität für Alban Berg, Coltrane und Death Metal halt eben nicht da reinbringen kann.
Also ich stehe dann in der vordersten Reihe, wenn du das alles zusammenbringst, weil das klingt hochinteressant für mich.
Da muss man halt leider auch erstmal die Leute und so für finden. Und auch das ist halt, kommt auch noch mit dazu, die Energie haben, oh ja, auch ja, natürlich auch sowas umzusetzen. Das ist, ja, daran scheitert es oft. Ich glaube, wenn man dann eine Band hat, wo alle am selben Strang auch ein bisschen ziehen, das erleichtert das natürlich dann auch.
Ja, Mann, ja. Und lass dir von einem alten Mann sagen, das braucht einfach Zeit, sowas. Mhm. Also klar, man will das immer sofort haben. Und ich wollte, also was uns jetzt mit Alkaloid endlich in Ansätzen gelingt, also quasi dieser Grad der sowohl Innovation als auch, dass das Ganze irgendwie ein sinniges Ganzes ist und kompetent halt irgendwie gemacht werden kann. Eigentlich ist das was, wo ich mit schon mein ganzes Leben damit beschäftigt bin. Also ich konnte mit 13, konnte ich irgendwie E-Moll, A-Moll und D-Moll. Habe gerade angefangen, Gitarre zu spielen und habe aber sofort erst einmal einen 20-minütigen Lovecraft-Song geschrieben. Das war natürlich der schlechteste Song aller Zeiten, weil ich konnte halt echt fast noch nichts. Und ich habe halt damals schon gemerkt, irgendwie so, ja, das will irgendwie gemacht werden von mir. Das ist halt anscheinend, worauf meine kreative Drüse geeicht ist. Und dann hatte ich eine Thrashband irgendwie als Teenie, wo eigentlich, also das klang total anders, als was ich jetzt mache, aber die Ambition war die gleiche. Dann gab es Non-Euclid. Mhm. Non-Euclid war irgendwie eigentlich eine simple Idee, dass ich mir gedacht habe, hey, ich möchte wieder aktiver Metal machen und ich schreibe jetzt mal ein paar Metal-Songs. In meinem Kopf war das nichts anderes als das, dass ich mir gedacht habe, ja, ich schreibe halt jetzt irgendwie einfach so ganz normal ein paar Metal-Songs und dann hat sich herausgestellt, dass die Welt findet, dass die alles andere als ganz normal sind. Und dann, okay, also wir sind jetzt irgendwie prog, okay. Da kämpft man sich halt dann jahrelang durch und nimmt dazu irgendwie halt so auch mein ganzes Klassik- und Weltmusikzeug und so weiter. Also da kommt halt einfach auch einiges an Erfahrung zusammen, gerade auch in den Fehlern, die man macht. Und die tausend Sachen, die man erstmal ausprobieren und jahrelang ausweiden muss, bis man merkt, ja, so funktioniert das nicht. Und jetzt weiß ich auch, warum es nicht funktioniert. Und da haben wir halt mit Alkaloid wirklich den Vorteil, dass wir alle schon halt so viele Erfahrungen gesammelt haben, dass wir A, einigermaßen können, was wir machen wollen, also einfach so instrumententechnisch, auch wenn es ein Kampf bleibt natürlich immer, aber also besser als mit 15 oder mit 25. Und dass wir halt auch irgendwie wissen, was wir wollen. Also das ist wirklich, da ist dieser Zeitfaktor und die Erfahrung ist da absolut essentiell. Und wenn es nur Sachen sind wie irgendwie, okay, das habe ich jetzt schon tausendmal gemacht, das muss ich jetzt nicht zum tausendundersten Mal hier auch wieder machen oder so. Oder man kann auch mal einen Song ohne Skankbeat schreiben. Da habe ich Jahre gebraucht, bis ich das irgendwie gepeilt habe, dass nicht in jedem Song ein Thrashbeat sein muss und so. Und ich kämpfe immer noch damit, irgendwie einfache Musik zu schreiben. Also das wäre mir das allerliebste, aber das fällt mir einfach wahnsinnig super sacki schwer. Und irgendwann, also man muss halt die Geduld haben, dass man sich selber die Zeit gibt, irgendwann sozusagen organisch an diesem Punkt anzukommen, weil das kann man genauso wenig übers Knie brechen, wie dass man sagt, jetzt schreibe ich einen Hit. Also das, so funktioniert es einfach nicht.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Mega. Wir haben die Stundenmarke ein bisschen übergeschritten, aber das war vollkommen lohnenswert, weil echt viel, viel echt interessanter.
Ist auf jeden Fall noch Komposition. Unbedingt. Müssen wir noch einmal.
Sehr gerne.
Auf alle Fälle eine Komposition.
Super interessant, ja.
Ah, da hätte ich auch mega Lust drauf. Da gibt's so viel.
Ja, du, sehr gerne. Und da kann ich auch irgendwie echt einiges dazu sagen, glaube ich, nach all den Jahren. Und
das, da bist du auf
tue alle ich auch sehr gerne.
Richtige Gast
für. Sehr geil.
Cool. Sehr, sehr schön. Ja, sehr cool. Sehr vielen herzlichen Dank, Florian, dass du mit heute in der Folge dabei warst und wir mal über Death Metal schwadronieren konnten.
Sehr gern geschehen.
Dann natürlich vielen herzlichen Dank, Fabian, für das Podcasten und natürlich auch an unsere Zuhörer da draußen, die uns fleißig auf iTunes und auf Spotify 5-Sterne-Bewertungen reinhauen und super nette, tolle Kommentare schreiben und sehr unterstützend sind. Danke fürs Zuhören. Und dann würde ich nämlich sagen, war's das für die heutige Folge. Wir wünschen euch allen noch soweit einen schönen Tag. Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Jetzt ist aber Schluss. Okay, gut.